In der DDR, da war die Gleichberechtigung der Geschlechter, wie man allgemein weiß, staatlich verordnet. Mit Staatsgründung 1949 wurde die Gleichstellung von Mann und Frau in der Verfassung verankert. Und darunter wurde vor allem verstanden, unter dieser Gleichberechtigung, dass Frauen ebenso wie Männer aktiv an der Schaffung der sozialistischen Gesellschaft beteiligt sein sollte. Und das bedeutete vor allem, sie soll genauso wie der Mann auch arbeiten gehen und sich gesellschaftlich eben engagieren. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das war ebenso in der Verfassung der DDR festgeschrieben, wie beispielsweise bezahlter Schwangerschaftsurlaub oder auch die Reduzierung der Arbeitszeit, wenn man ein zweites Kind bekam, was auch im realen Sozialismus tatsächlich ja, gewährleistet oder passiert ist, ist nämlich, dass es einen Ausbau, einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung gab, was eben auch dafür sorgen sollte, dass Frauen ebenso wie Männer oder dass Frauen eben auch am Berufsleben teilnehmen können, partizipieren können, dementsprechend auch natürlich finanziell ein Stück weit unabhängig sein können. Und auch die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, denke ich, ist eine ganz wichtige Regelung, die in dieser Form noch immer heute ihresgleichen sucht. Genau, und wir hören jetzt zwei Zeitzeuginnen zu dieser Frage nach Gleichberechtigung.
In der DDR gab es, sag mal, schon im Vergleich zu heute in gewisser Hinsicht hatten wir einiges, sag ich mal, erreicht, also auch an Möglichkeiten sei Paragraph 218 und. Aber de facto gab es noch lange keine Gleichberechtigung.
Wir hatten zwar die Möglichkeit zu arbeiten, selber auch die Kinder zu erziehen. Wir hatten ja Kinderkrippe und da gab es ja auch viele gute Sachen, die möglich waren. Aber oft war man dann doch auch ganz schnell alleingelassen. Ne? Dass der Mann gar nicht, junger Mann an deiner Seite war, vielleicht der Vater des Kindes geworden, gar nicht so lange Durchhaltevermögen hatte. Schlussendlich war man dann doch alleine. Als Frau mit Kind musste natürlich sich dadurch auch nochmal anders neu orientieren. Und es hieß auch, dass so wie die Männer herangehen, das eigentlich nicht so gut funktioniert, weil du hast eben halt dann doch noch eine andere Verantwortung. Manche hatten ja zwei oder drei Kinder, also es war ja nicht mal begrenzt auf nur ein Kind. Und fing ja zu DDR-Zeiten auch früh an, wurde ja immer propagiert, dass eben halt Frühkindpolitik viele vergünstigt für junge Menschen geschaffen, aber ich hatte das Gefühl, dass die Männer meiner Altersklasse da gar nicht so gut durchgehalten haben.
Das meinen Monique Förster und Ina Heiner zur Frage nach Gleichberechtigung in der DDR. Die waren beide als junge Frauen in Erfurt und haben eben gerade diese ambivalente Situation von Frauen angedeutet, also diese staatliche vorgesehene Emanzipation von oben, könnte man es nennen, die verbesserte einerseits schon durchaus die Situation von Frauen in bestimmten Belangen und andererseits, das haben wir eben auch gehört, ging das nicht so richtig auf. Also diese Emanzipation von oben, die orientierte sich vor allem an der Vorstellung, einer idealen Vorstellung, einer Vorstellung, wie eine sozialistische Frau eben zu leben hatte und viel weniger an den tatsächlichen Bedürfnissen von Frauen selbst. Dass sich aber die Benachteiligung von Frauen eben nicht allein durch die Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt auflöste, das zeigt sich schon allein, wenn man sich die Gesetze zur Gleichstellung der Geschlechter genauer ansieht, wie sie die DDR festgeschrieben hatte. Die Maßnahmen nämlich, die adressierten sich vor allem oder ausschließlich an Frauen. Also so wurde zum Beispiel Zuständigkeiten im Care-Bereich doch wieder an Frauen delegiert. Also es war dann eben beispielsweise dieser bezahlte Schwangerschaftsurlaub oder die Möglichkeit, weniger zu arbeiten, wenn man zwei Kinder hatte. Das waren eben Gesetze, die für Frauen galten. Es entstand das Bild von einer perfekten sozialistischen Frau, die eben einerseits beruflich voll arbeitete, gut qualifiziert war und zugleich am besten auch noch vorbildliche Mutter war und dann am besten noch außerdem sich gesellschaftlich organisierte, das Pendant dazu, also ein neues sozialistisches Männerideal, existierte dagegen nicht. Dabei gab es selbstverständlich noch immer reaktionäre und konservative Familienstrukturen mit ganz klassischen Rollenaufteilungen. Und auch wenn öffentlich kaum darüber gesprochen wurde, dann war Gewalt und sexualisierte Gewalt auch in der DDR ein großes Problem. Die sogenannte Emanzipation von oben hatte also sehr viele Seiten, auch Kehrseiten. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass die Erfahrungen, die Frauen in der DDR gemacht haben, auch ganz unterschiedliche waren. Und um das hörbar zu machen, blicken wir in den nächsten Minuten einmal nach Erfurt und dann später auch nach Halle. Hier nach Halle kam Elke Prinz Anfang der 1980er Jahre und sie wird später hier in der Breiten Straße zu uns stoßen und von ihren Erfahrungen berichten. In Erfurt wiederum lebten Monique Förster und Ina Heiner, wir haben sie eben schon mal gehört. Und die haben sich 1984 als Künstlerinnengruppe zusammengeschlossen.
Also wir haben uns jetzt nicht explizit als Künstlerinnengruppe gegründet, sondern wir haben uns über private Basis gefunden, das heißt über Freundschaften. Und dann ging es auch nicht sofort darum, gemeinsam künstlerisch zu arbeiten, also 84, sondern es ging erstmal überhaupt um frauentheoretische Themen. Natürlich ging es um Fragen, Emanzipationsfragen, Fragen der Gleichberechtigung, Fragen der Sexualität war ein großer Punkt, Körperlichkeit, genau, Geschlechterfragen, Geschlechterverständnis bis hin zu Gewalt, Vergewaltigung, Gewalt in der Ehe und so. Und da natürlich auch erstmal hing es damit zusammen, sich kennenzulernen, welche Problematiken hat jede und wir haben Literatur bearbeitet und besprochen. Also wir haben uns einmal die Woche getroffen, das war ein regelmäßiger Termin, am Mittwoch immer, Mittwochabends. Unsere Treffen, die fanden meist im privaten Raum und dann im Rotationsprinzip statt. Wir haben uns immer bei einer der Frauen zu Hause getroffen tatsächlich und das war dann auch richtig schön vorbereitet, also ganz liebevoll. Also es waren wirklich auch keine trockenen theoretischen Treffen, sondern das war auch für jede Frau auch nochmal ja ein besonderer Abend, so nicht nur mit den anderen zu reden, also auch zusammen zu sein. Und dann erst Ende 84 war dann auch die Frage, wie wir das in irgendeine künstlerische Form bringen können. Wie gesagt, das waren wir so die Gründungsfrauen, also die Gründungsmitglieder der Künstlerinnengruppe.
Das berichtet Monique Förster über die Anfänge der Künstlerinnengruppe Erfurt. Neben ihr waren an der Gründung beteiligt Gabriele Stötzer, damals Kachold, die damals schon Autorin und Filmemacherin war, die Malerin Monika Andres, Ina Heiner, die wir eben gehört haben, nochmal hören werden, Verena Kysella und Harriet Wollert. Sie alle fanden sich, wie wir eben hörten, zunächst auf freundschaftlicher Ebene zusammen, um dann in einem nächsten Schritt erst sich als Künstlerinnenkollektiv zusammenzutun. Schnell entstanden Werke unterschiedlicher Formate. Es gibt viele Super-8-Filme von der Künstlerinnengruppe, Fotografie, Serien, Sounds und Klangexperimente, die sich inhaltlich oft mit Sehnsüchten und Wünschen der Frauen beschäftigten. Und es entstanden weitere Nebenprojekte, Nebenarme sozusagen zu dieser Künstlerinnengruppe, wie beispielsweise die EOG, die Erweiterte Orgasmusgruppe, wie sie sich nannten. Und die haben den Sound für zum Beispiel eine sechsteilige Filmproduktion entwickelt, die die Künstlerinnengruppe Erfurt dann 1986 veröffentlichte.
Die Filme sind ja benannt Frauenträume, haben wir uns natürlich auch gesagt, was wir gerne miteinander auch uns vorstellen können, wo es Interesse hingeht und was man sich vorstellen kann, was man miteinander auch mal ausprobiert haben möchte. Ne? Und da hat sich gegliedert, dass Gabi und Verena auch Interesse hatten, musikalisch zu vertonen. Und über körperliche, rhythmische Reaktionen oder nur mit Geräuschen zu arbeiten, zum Beispiel rauszukriegen, was ist so, was archaisch, typisch weibliches, was man vielleicht ausdrücken könnte, ohne jetzt uns vorher vielleicht von der Folklore oder von anderen Dingen Sachen angehört zu haben, sondern einfach wirklich hinsetzen und aus sich selber so weit schöpfen, was möglich war.
Kuki, Kikakakakau, Kakikakakakau, Papa, Papa.
Stimme muss ja auch erstmal entdeckt werden, ne? Dass man eine eigene Stimme hat und die auch zum Ausdruck bringen kann, die muss entdeckt werden. Und das heißt, dass wir natürlich da auch in solchen Experimenten und Varianten versucht haben, auch unsere Stimme zu finden, zu erkennen und die vielleicht auch ein Stückchen weit zu festigen, ne? Wir hatten ja auch in der Gruppe, war jetzt speziell auch, also in der Künstlerinnengruppe, die Gabriele Stötzer, damals Kachol, die auch als Schriftstellerin tätig war und auch heute noch ist. Und da stellt sich natürlich die Frage auch der Kommunikation, ne? Und da gehört die Stimme und Experimente mit der Stimme und mit der Stimmlage auch mit rein. Das hatte was auch mit Öffentlichkeit zu tun und mit Lesungen und in der anderen Form, wenn wir sagen, wir wollen das als Gruppe in Richtung experimentelle Laute geben, da gehörte für mich dann auch, weil Stimme gehört ja zum Körper, auch die Idee mit rein, also es war einfach fließend, dass wir vielleicht auch mit Klatschen oder mit Klopfen auf den Körper eine Resonanz erzeugen und damit auch Klang.
Experimentelle Klänge der erweiterten Orgasmusgruppe, EOG, wie sie sich nannte, aufgenommen auf Kassette in den 1980ern und freundlicherweise uns heute zur Verfügung stellt, um uns heute am 8. März hier über den Äther zu jagen. Vielen Dank an dieser Stelle, an die Künstlerin. Vielleicht zunächst befremdend, so eine Sounds. Aber naja, also wie Ina Heine eben auch erklärt, sich selbst da nach den archaischen Anteilen im Inneren der Frau und nach dem, was eben eine Frau jenseits von Rollenbildern ausmachen kann, was sie vielleicht auch so tief in sich hat, dass sie es vielleicht selbst auch gar nicht weiß und das eben erst beim Experimentieren in einem ganz vertrauten Rahmen erstmal zum Vorschein kommt. Es ist auch ein Gegenentwurf zu der grauen und starren DDR, die sie Mitte der 1980er in Erfurt umgab, zumindest in Teilen, und die sie eben auch kritisierten. Und diese mutige Art, nach sich selbst und seinen wirklichen Bedürfnissen zu forschen, die brachte die Frauen zusammen, beeinflusste ihre künstlerischen Produktionen und machten sie zu einem wichtigen Teil der Subkultur in ihrer Stadt und auch darüber hinaus. Und es überrascht nicht, dass sie, wie so viele, die dem Mainstream damals nicht entsprachen, bald ins Visier staatlicher Behörden gerieten.
In der Kirschnergasse, da wohnten Freunde von mir, da gab es unten ein leeres Ladengeschäft. Und da haben wir die erste Ausstellung gemacht mit Künstlerinnen auch aus Berlin, also insgesamt aus ganz Deutschland. Cornelia Schleimer war dabei, Mita Schamal, aber auch Künstler aus der Punkszene. Also damals war das, sagen wir mal, eine ganz spannende Mischung. Also aus der Punk-Musikszene und der Kunst- und Literaturszene, das war nicht so abgegrenzt und das war eigentlich so eine ganz interessante Kombination. Und in der Ausstellung, aus der Ausstellung dann heraus, das war eigentlich eine ganz wichtige Ausstellung insofern, weil die Ausstellung dann für die Stadtsicherheit auch den Anlass bot, dann diesen Ort zu liquidieren. Also da gab es dann ein UV-Herberge, nannte sich das, ein Maßnahmeplan mit über 10 IMs, die dann angesetzt wurden, die persönlichen Beziehungen zu infiltrieren bis hin zu Zerstörung des Gebäudes und Unbewohnbarmachung um diesen Treffort, wie das in der Sprache der Stadtsicherheit hieß, zu zerstören.
Wir hatten ja Kontakte zu Punkern aus Erfurt oder eben halt aus Leipzig, teilweise aus Weimar oder zu Schleimkeim. Und das war natürlich sehr gegen das System gerichtet ist und gleichzeitig aber auch was Herkömmliches, dass die Jungs meistens eine Viererbesetzung hatten und dann war klar, das war eben halt jetzt eine Band. Wir fanden, oder ich zumindest fand auch diese Möglichkeit, dass die so frech waren, egal ob sie die Instrumente gut beherrschten oder weniger gut beherrschten, die wollten einfach auf die Bühne, ne? Und wollten zeigen, welcher Gesinnung sie folgen und das eben halt auch breit machen, Publikum zur Verfügung stellen. Und diese Freiheit so ein Stückchen zu adaptieren, zu begreifen, ah ja, hier passiert was ganz anderes, man kann was möglich machen, Frauen können das auch möglich machen und können umsetzen, egal ob sie nun ein Instrument studiert haben oder nicht. Und wir können einfach in diese Klangvarianten gehen und uns selber ausprobieren.
Das kann man nicht vergleichen mit heute. Wenn man damals abseits des DDR-Kunstbegriffes und unorganisiert Kunst gemacht hat, das war schon in dem Moment problematisch und in dem Moment konnte man auch damit rechnen, dass man im Fokus der Stadtsicherheit ist, observiert wird und ja, gegebenenfalls größere Probleme auch bekommt. So, und das meinte ich, man musste auch Mut haben in verschiedener Hinsicht, weil es klar war, wer bei uns ist, setzt dem Risiko aus. Genau. Verfolgt zu werden, verhaftet zu werden.
Ja, und die Künstlerin in Erfurt, Gruppe Erfurt, die provozierte schon dadurch, dass sie recht frei individualistisch auftrat. Anfänglich treten sich ihre Werke, also ihre Filme, Performances, Fotoserien, Gemäldeausstellungen, wie wir gehört haben, vor allem auch um weibliche Themen. Und mit der Zeit griffen die Künstlerin aber zunehmend auch politische, staatskritische, tagesaktuelle Inhalte auf. Zum Beispiel gab es eine Modeschau, in dem sie eben die sozialistische Propaganda nutzten, um eben daraus Klamotten zu nähen, oder sie benutzten Coca-Cola-Dosen, also so das Symbol des imperialistischen Feindes, und bastelten daraus ein Kostüm, was sie dann eben auch präsentierten. Gegen Ende der DDR wurde dann aus dieser Künstlerinnengruppe, also die blieben ja Künstlerinnen, aber auch zunehmend eine Politgruppe, die sich mit anderen Akteuren und Akteurinnen der DDR-Opposition vernetzte, wie Monique Förster sich erinnert.
So 84 bis 88 war der Schwerpunkt auf der künstlerischen Tätigkeit. Dann hatten wir 88 Wahlbetrug. Da gibt es nochmal einen ganz anderen Drive, einen anderen Fokus, natürlich auf die politische Arbeit, also ganz direkt politische Arbeit, also nicht nur in der künstlerischen Arbeit, sondern wirklich praktisch. Es gab ja verschiedene Frauengruppen. Das heißt, zum einen unter dem Dach der Kirche, die eher sozial engagiert waren. Dann gab es die späteren Brennnesseln, also die noch radikal feministischer waren. Dann gab es aus Weimar eine Frauengruppe, die Schwerpunkt unter Kerstin Schön als Psychologin, die viel unter gesundheitlichen Fragen mit Frauen gearbeitet, Frauen und Gewalt und. Und wir haben uns vernetzt, die ganzen unterschiedlichen Frauengruppen, zum runden Tisch, und haben dann die Frauen für Veränderung gegründet und haben dann später dann auch ja einzelne offene Briefe aufgesetzt oder Forderungen, mehrseitige, zusammen erarbeitet, die wir dann noch eingereicht haben.
Genau, die Frauen für Veränderung gingen dann aus der Künstlerinnengruppe hervor. Und am Abend des 9. November 89 luden die Frauen für Veränderung ins Erfurter Rathaus ein. Und aus der Rede, die damals Gabriele Stötzer vortrug, kommt ganz gut raus, dass eben der politische Wandel, der sich da dann nicht nur anbahnte, sondern eigentlich von Füßen lag, dass der durchaus was damit zu tun hat, dass es eben nicht nur auf staatlicher Ebene viel viel verändert werden muss, sondern dass nach wie vor Geschlechterverhältnisse mit in den Blick genommen werden müssen. Und wir hören jetzt als Abschluss dieses Blickes nach Erfurt die Rede, die damals Gabriele Stötzer vorgetragen eben am 9. November 89 im Erfurter Rathaus.
Gegen die Führungsrolle des Mannes. Gegen die Führer, gegen die Rollen, gegen die Bilder. Gegen die Frauenbilder der letzten 40 Jahre. Gegen das Gesicht der Frau, lachend mit dem Kind auf dem Arm in das Angesicht eines Mannes in Militär- oder Arbeiteruniform. Gegen die Lüge, seit 44 Jahren, gegen das Fremdbild. Guck mich an und ich guck von dir weg. Seit 44 Jahren, seit dem Beginn der sozialistischen Ära in der DDR, wird ein Frauenbild der Freiheit, des Lebens geschaffen, Stück für Stück, das die Frau wieder ganz systematisch an die Seite eines sie beschützenden Mannes bringt, eines größeren, über alle gesellschaftlichen Unwegsamkeiten führenden und abschirmenden Mannes. Die Frau kann kaum vorgucken, hinter dem größeren Kleinkind vor ihrer Brust. Die Hände sind geschlossen um die neue Generation. Wieder diese lachenden Frauen mit den Kindern auf dem Arm, an die Seite ein größerer lachender Mann gestellt. Das sagen die Plakate, das sagen die Zeitungen, das sagen Frauenzeitschriften seit Jahren. Dieses Bild der glücklichen Kleinfamilie, der kleinlebigen Befriedigung. Und da fehlt eigentlich nur noch eine Wohnung und Kinderratenunterstützung. Dann werden sie aufeinander losgelassen. Die Frau, der Mann, das Kind. Der Jugend sind die Ziele gesetzt. Es gab kein Entrinnen aus diesem Schema. Es gab da nur langsam eine Information, dass die DDR mit das Land der größten Scheidungsrate ist. Scheidung ist erlaubt. Die Ideen und Versprechungen auf der Ebene dieser lachenden Frau und des lachenden Mannes und des lachenden Kindes, oder war deren Leben gar nicht so lachend, begann ab irgendwann der Ernst, das Schreien, das ums Recht eines eigenen Lebens kämpfens. Diese nicht lebbaren Scheinbilder haben nie gewechselt zu den scheinbaren Lebensbilder eines Alltags in der DDR. Die Frau arbeitend. Die Frau, früh das Kind aus dem Schlaf reißend. Die Frau an den mittleren medizinischen oder bürokratischen, schlecht bezahlten Arbeitsplätzen. Die Frau in den Kaufschlangen stehend. Die Frau ermüdet, abgekämpft mit den Kindern im Bett. Und der Mann fängt an zu trinken oder kommt betrunken oder abgearbeitet oder entmutigt von der Arbeit, den Kollegen oder von sich. Die Frau mit ihrer ständigen Arbeit nach den Kindern und dem Büro noch der Mann. Misslaunig ihre nächste Arbeit im Bett. Tröstungsversuche. Dann das nächste, der Mann im Bett mit diesen anderen Visionen von Frauengesichtern, lachend, dienend ihm unterworfen. Der kleine Mann hat auch immer noch was zu beschützen, zu befehlen hier in der DDR. Die Frau, die Kinder. Und dann die anderen Frauenbilder. Von der anderen Sehnsucht und Kundschaft her, von dem Mutterbild. Von einer Vergangenheit, von einer hoffentlich noch zu erwartenden Zukunft. Frauen habbar, ständig, täglich, unter der Mangel und dann doch nicht. Das Ideal eines Lebens, des zweiten auch nicht. Da kommt das dritte, das vierte und dann vielleicht gar nichts. Ich meine, diese Austauschbarkeit der Frauen auf den Plakaten. Wenn sie nicht mehr lächelt, zu allem Rechtens der Männer wird sie ausgetauscht. Gegen die Nächste, die leicht schon gelernt hat zu lächeln, das Bier neben den Fernseher zu stellen. Ich meine die große Armut der Frauen, die allein auf sich gestellt, ihre Kinder, ihre Leiber durch das Leben schieben, immer weniger bezahlt, immer auf den Straßen, tags und abends anflaumbar. Sobald sich zwei Männer einer Frau gegenüberstehen, und sie wie immer ihr Schauobjekt wird. Ich meine die fehlende Achtung allein auftretender Frauen in der Öffentlichkeit. Ich meine die fehlende Fantasie und Toleranz, wenn sie statt des Kindes eine Filmkamera, wenn sie statt des Kinderwagens einen Karton mit Kleidern für einen Auftritt in die nächste Straßenbahn schiebt. Ich meine die Softpornos, die sich in letzter Zeit in die DDR-Landschaft schieben, diese lächelnden, poetischen, traurigen, zu tröstenden, leicht neurotisch blickenden, dienlich, anschaulich, statisch plattgedrückten auf den neuerlichen Frauenplakaten. Ich klage die gegenwärtigen Zeitungen und Zeitschriften an und die Frauen auf den Ämtern, dass sie ein nicht lebbares Frauenlebenskonzept verkörpert haben, das Karriere steril macht, rücksichtslos den Gefühlen ihrer selbst und den Frauen außer sich gegenüber. Gegen das übergroße Forderungsgebot der Frauen im Kleinkampf mit den Söhnemännern, im Großkampf mit den Machtvätern, im Eifersuchtskampf mit den anderen Frauen gegenüber, die ihr immer wieder der Vorzugshalberkeit beweisen, dass ihre Ansinnen nicht notwendig sind. Warum sind so wenige Frauen in führenden Positionen? Warum sind Frauen in den Kunst als freiheitsbezogenen, individuellen Arbeitsplätzen wenig vorhanden? Warum werden wir nicht geliebt? Sind wir freiheitsbezogen oder individuell? Nur dienlich einem anderen, einer anderen Freiheit. Ich bin für eine sofortige Absetzung aller verkitschten, staatsstützenden, unverantwortlichen Frauenbilder. Eine Revidierung des gegenwärtigen Frauenbildes zu einer autonomen, selbstverantwortlichen Frau hin, die selbst entscheidet, wann sie arbeitet und was sie arbeitet und wie viel sie arbeitet, ebenso wann sie Kinder bekommt und wie viel und wie viel Verantwortung sie über die Zukunft der Kinder nehmen kann. Ich habe eine Forderung an die andere Art, geliebt zu werden. Meine ganz persönliche Art. Nicht als Nummer oder Markenartikel, sondern ich als mein individuelles, unvergleichliches Ich. Dazu gehört, dass Frauen sich öffnen, darstellen, zeigen, wie sie wirklich sind, sich nicht abgearbeitet kaltstellen lassen. Frauen, redet und handelt, werdet die interessante Frau, die ihr seid. Frauen sind die wirklichen Produktivkräfte der neuen Zeit. Hört auf, euch zu verweigern oder selbst zu zerstören, ich bitte euch. Fangt an, fangt endlich an, eure persönlichen Forderungen zu stellen.
Soweit Gabriele Stötzer. Und ihre Rede beim Treffen der Frauen für Veränderung im Erfurter Rathaus 1989. Ich fand gerade interessant zu hören, diese Forderung, anders geliebt zu werden, vielleicht auch anders zu lieben. Und an der Stelle vielleicht ein kleiner Verweis auf unser Programm hier am 8. März heute. Heute Abend um 19 Uhr werden Teile unserer Redaktion, Tina und Lisa, genau dieser Frage ein bisschen nachspüren. Wie könnte es denn auch anders sein? Wie könnte denn auch Liebe und Sexualität irgendwie befreit werden von ja doch recht vorherrschenden Mustern und Vorstellungen, die stark konnotiert sind mit vor allem männlichen Bildern auf, wie Sex zu sein hat? So viel vielleicht nur ganz kurz vorweg. Und so viel zu der Künstlerinnengruppe Erfurt. An dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass natürlich es noch viel, viel mehr über diese bemerkenswerten Frauen zu berichten gäbe und man einfach einen Punkt hier im Programm machen musste. 1990, das war natürlich ein historisches Moment auch für die Künstlerinnen. Die haben sich nicht aus den Augen verloren, aber trotzdem hat sich ab dem Zeitpunkt dann für jede nochmal ganz andere Möglichkeiten aufgetan. Mit 1990 ist dann auch einhergegangen eine Vereinsgründung und die Künstlerinnen oder Teile von ihnen haben dann auch ein eigenes Haus, ein eigenes Projekt gründen können. Das Kunsthaus Erfurt, das existiert auch immer noch. Auf kunsthaus-erfurt.de könnt ihr gucken, was in diesem Projektraum auch aktuell passiert. Genau, und noch immer sind die Protagonistinnen der Künstlerinnengruppe Erfurt von damals verbunden und an dieser Stelle herzliche Grüße, falls ihr auch Radio zuhört.